Vormittag unter das Motto gestellt, fasziniert, fasziniert von Gott zu sein. Wenn ihr euch zurückerinnert, damit haben wir auch heute Morgen begonnen. Wir haben einige Verse gehört oder gemeinsam gelesen aus dem Psalm 104. Ich möchte gerade da, damit uns das in Erinnerung kommt, nochmal die ersten Verse lesen. Da steht nämlich, Psalm 104, lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt, Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du bereitest den Himmel aus wie ein Teppich. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes. Der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern, der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es immer und ewiglich bleibt. Mit Fluten deckst du es wie mit einem Kleid, und die Wasser standen über den Bergen. Aber vor deinen Scheltern flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie dahin, die Berge stiegen hoch empor und die Täler senkten sich herunter zu Orten, an denen du sie gegründet hast. Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken. Du lässt das Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahin fließen und alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst löscht. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffst. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zum Nutzen des Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreut das Menschenherz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschenherz stärke. Dann geht es noch eine ganze Weile weiter und schließt dann schließlich ab, lobe den Herrn, meine Seele, Halleluja. Wir wollten damit euch den Blick lenken auf Gott. Manches Mal kann es so sein, dass wir viel stärker darauf schauen, was uns betrifft. Manchmal können wir das auch daran merken schon, wenn wir Gott einmal Danke sagen wollen oder ihn loben wollen für das, was er geschaffen hat. Dann merken wir kommen ziemlich schnell ans Ende. Ja, du hast alles gut geschaffen und groß geschaffen und schön geschaffen, herrlich geschaffen. Und dann ist es manchmal motivierend, so in der Bibel drin zu lesen, in welcher Vielfalt das beschrieben wird. Wo dann jede Einzelheit der Schöpfung beschrieben wird. Wie ist das mit den Tieren? Wie ist das mit dem Wasser? Wie ist das mit den Bergen? Wie ist das mit den Bäumen? Wie ist das mit den Nahrungsmitteln? Und all diese Dinge vorzubringen, um Gott noch größer zu machen und ihm zu sagen, wer er ist. Und so will ich jetzt heute Morgen auch einige Informationen euch weitergeben, die mit dazu dienen können, einmal etwas genauer sensibel dafür zu werden, wie prächtig und groß die Schöpfung Gottes ist. Wir könnten hier ja eine Vorlesung darüber machen, über die Physik oder die Biologie oder sonst irgendetwas. Tatsächlich will ich jetzt einige Fakten nennen. Ich habe mich daran erinnert, früher am Gymnasium hatte ich Biologie als Leistungskurs, habe gestern Nachmittag mich nochmal hingesetzt, habe einige der Bücher, Biologiebücher herausgenommen, habe da mal drin gelesen und mir so einige der Fakten aufgeschrieben. Auch habe ich dann in der Physik nachgeschaut, was gibt es denn da? Und einige dieser Dinge, die haben mich dann auch neu zum Staunen darüber gebracht, wie Gott das alles gemacht hat. So möchte ich beginnen einmal mit dem Weltraum, mit der großen Weite des Universums, die Gott gemacht hat. Und uns da anhand von nur einigen wenigen Zahlen, Beispielen vor Augen zu führen, wie großartig das ist. Auch wie groß an sich das einfach nur ist, was Gott geschaffen hat. Wir lesen beispielsweise im 1. Mose 15, Vers 5, dass eben Abraham Nachkommen verheißen werden, unzählig wie die Sterne am Himmel. Also unzählig. Ganz ähnlich steht das dann eben auch noch im Psalm 48, Vers 11 oder Jeremia 33, 22. Da lesen wir an all diesen Stellen, die Zahl der Sterne sind unzählbar. Und wenn wir nachschauen zu der Zeit des Alten Testaments, als diese Autoren das geschrieben haben, da war man gar nicht der Auffassung, sondern man ging davon aus, dass es vielleicht 3.000 oder 4.000 verschiedene Sterne geben würde. Denn so viel konnte man an einem sternklaren Abend am Himmel erkennen. Als die ersten Teleskope gebaut worden sind und Galileo Galilei den Sternenhimmel beobachtete, da hatte er festgestellt, es muss weit mehr geben, vielleicht 30.000 verschiedene Sterne. Und als dann im 19. Jahrhundert einige Astronomen sich die Mühe gemacht haben, nun mal genauer zu zählen und mit neuen Geräten daran zu gehen, dann kamen sie auf über 320.000 Sterne, die im Himmel zu beobachten sind. Und jetzt mit der neuen Technik des Hubble-Teleskops und noch andere Sachen, da weiß man, es sind noch weit mehr Sterne als das, was man zu diesem Zeitpunkt gedacht hatte. Man geht alleine davon aus, dass es innerhalb unserer Milchstraße etwa 200 Milliarden Sterne gibt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das überhaupt vorstellen könnt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also, wenn ich mal denke, ich hätte 1 Million Mark oder Euro auf meinem Konto, das wäre schon ziemlich viel. Und wenn ich dann so wie Dagobert Duck hingehen sollte und nun die alle in 1-Euro-Stücken zu zählen und zu polieren und so etwas, ne, dann würde ich da wahrscheinlich ein paar Jahre dran sitzen. Aber hier geht es nicht um Millionen, es geht um Milliarden, 200 Milliarden und das nur in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie. Unsere Galaxie hat eine Ausdehnung von 100.000 Lichtjahren. Müsst ihr euch vorstellen, ihr würdet mit eurem Auto fahren, 100.000 Lichtjahre weit, ja, dann würdet ihr Millionen Jahre unterwegs sein, mehrere Millionen Jahre unterwegs sein. Wenn ihr mit Lichtgeschwindigkeit fliegen würdet, würdet ihr 100.000 Jahre brauchen. Jetzt müssen wir uns nur mal vorstellen, wie hat Gott das gemacht, als er die Welt geschaffen hat, das Universum? Wie hat er das gemacht? Wäre er jetzt von einem Ende zum anderen gelaufen, in Lichtgeschwindigkeit oder in einem Düsenjet oder so etwas, ja, dann wäre er immer noch unterwegs, weil die Erde ja nicht so alt ist. Das heißt, irgendwie, wir wissen gar nicht, welche Möglichkeiten Gott gehabt hat. Das, zack, mit einem Wort stand das da. Einfach so. Unvorstellbar. Und das nur unsere Galaxie. Wir lesen dann im Psalm 147, Vers 4, ganz interessant, Psalm 147, Vers 4, so eine interessante Sache wie, er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Ist das nicht erstaunlich, was für einen großen Gott wir haben? Also wir können sagen, es ist ja schon erstaunlich, wenn er uns als Menschen alle mit Namen kennt. Aber wir als Menschen sind, naja, 6 Milliarden auf der Erde. Jetzt seht, allein in unserem Sonnensystem rechnet man, also in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie, rechnet man mit 200 Milliarden Sternen darin. Und jetzt gibt es auch Astronomen, die schätzen dann, wie viele Galaxien gibt es denn insgesamt? Und man rechnet damit, dass es etwa 100 Millionen Galaxien gibt. 100 Millionen Galaxien zu jeweils etwa 200 Milliarden Sternen. Jetzt könnt ihr das Ganze zusammenrechnen und bisher weiß kein Mensch genau, wie viel es gibt. Genau was die Bibel sagt, es ist unendlich viel, es ist unendlich groß. Wenn ihr die zusammenrechnet, Mathematiker kommen so ungefähr auf 10 hoch 25 Sterne. 10 hoch 25 Sterne, ihr sagt ja, was ist denn das? Klingt ganz klein. Ja, jetzt könnt ihr es euch aufmalen, wenn ich ja, da müsste ich eine 10 nehmen mit 25 Nullen dahinter. Also das ist nicht Milliarden, das ist nicht Billiarden, das ist viel, viel mehr. Also unvorstellbar. Wenn ihr euer ganzes Leben lang zählen würdet, nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so, ihr würdet sterben mit 100 Jahren und werdet immer noch nicht am Ende, lange nicht am Ende. Und jetzt müsst ihr sehen davon, Gott zählt die alle, Gott kennt die alle und hier steht sogar, er kennt sie mit Namen. Er kann sagen, das ist Alpha Centauri, das ist das und das, das ist die und der. Könnte er alles sagen und das von dieser riesigen Menge von Sternen. Unvorstellbar. Das, was die Bibel uns auch an dieser Stelle vor Augen führen will. Da können wir etwas von der Größe Gottes dabei erkennen. Und diese Größe Gottes, das ist auch diese Sterne an sich haben jetzt ja noch überall Planeten ringsherum. Und von diesen Planeten, von all denen, die wir bisher beobachtet haben, wissen wir, auf keinem von dieser Planeten ist Leben. Es ist auch kein Leben möglich. Selbst bei uns ist es in unserem Sonnensystem so, dass wenn wir auf der Venus wären, man hatte da ja schon Sonden hingeschickt, da ist ungefähr so 400 Grad am Tag heiß. Könnt ihr euch vorstellen, das ist selbst für eine Raumsonde etwas viel. So sind die auch ziemlich schnell kaputt gegangen, als sie da gelandet sind. Aber für uns als Menschen wäre es unmöglich, da zu leben. Stellt euch vor, ihr hättet einen Ozean bei 400 Grad heißer Luft. Der würde ja im Nu verdampfen. Ihr wärt über im Wasserdampf. Das ist keine Sauna. Da würde sofort wir würden sofort tot umfallen dabei. Also es ist unvorstellbar. Da können wir nicht leben. Dann gehen wir vielleicht ein bisschen weiter, nur ein bisschen weiter von der Sonne entfernt und gehen zum Mars. Auch da hat man ja schon Sonden hingeschickt. Viel zu kalt, wir würden alle erfrieren, würde kein Wasser mehr fließen, wir würden nichts mehr trinken, essen können, würde nichts mehr wachsen, es geht nicht. Wir merken hier mittendrin und bei allen Planeten, die wir bisher in unserem Sonnensystem beobachten konnten und über das Sonnensystem hinaus, in anderen Sonnensystemen unserer Galaxie, in keinem dieser Planeten ist irgendwo mehr Leben möglich. Bisher, man ist dabei, seit über 50 Jahren außerterrestrisches Leben zu erforschen, indem man da, die SETI kennt ihr ja vielleicht, dass man da Funk aus dem All versucht zu durchforsten. Und da ist jede Minute, ist man dabei, den Himmel abzusuchen, seit 50 Jahren. Man findet nichts. Und da müssen wir sehen, diese riesige Weite des Weltalls, und Gott hat das nur geschaffen, um uns seine Größe zu demonstrieren. Nur um seine Macht zu zeigen, uns, dass wir darüber staunen können. Um uns Zeiten und Zeichen zu geben, wie das am Anfang der Schöpfungsberichte steht. So wie den Stern von Bethlehem oder so wie wir lesen werden, dass Sterne am Ende der Zeiten vom Himmel fallen werden, Offenbarung Matthäus 24, um das Kommen Jesu anzukündigen. Da merken wir, dafür hat Gott das getan. Und es lohnt sich genau hinzuschauen, weil wir dann umso mehr von dieser Größe Gottes erfahren und das nicht nur in dürren wenigen Worten sagen müssen, sondern ganz genau sagen können. Allein nur die Sonne, die wir hier in unserem Sonnensystem haben, wenn wir nur einmal die anschauen. Diese Sonne ist ungefähr 333.000 Mal so groß wie die Erde. 333.000 Mal so groß wie die Erde. Also wahnsinnig viel mehr größer. Auch wenn wir da nur so einen kleinen leuchtenden Punkt sehen, das hängt halt mit der Entfernung zusammen. Aber viel, viel größer. Gott hat das so organisiert, dass eben diese Sonne jedes Jahr auf unserer Erde etwa 200 Milliarden Tonnen Biomasse erzeugt. Also sozusagen diese Öko-Energie, nicht? Also Bäume wachsen, Pflanzen wachsen, wir leben ja auch davon. Von diesem ganzen Zeug, was Gott da wachsen lässt, brauchen wir ungefähr nur 1%. Alles andere ist, ja, damit die ganze Natur noch blühen kann, damit es schön ist, damit wir uns im Sommer auf den Rasen legen können, wo wir jetzt gefroren haben, und da eben es warm haben und sonnen können mit den Freizeitgästen oder mit der Wasserrutsche. Dafür macht Gott das. Verschwenderisch geht er mit der Energie um, und er kann es auch. Denn seine Energiegewinnung ist viel, viel günstiger als unsere. Nun, das hängt damit zusammen, also wir haben ja jetzt eine neue Heizung gebaut, und das ist eine feste Brennstoffheizung. Ich habe gedacht eben, ja, wir haben eine ganze Menge Holz gehabt, was bei dem Bau angefallen ist, jetzt haben wir das verheizt, und das ging im Nu weg, das Holz. Jetzt haben wir Kohle gekauft, und das geht auch im Nu weg, wenn es so kalt ist. Und dann, Gott dabei ist viel, viel besser in seiner Technik. Also er macht ja eine Wasserstofffusion auf der Sonne. Wenn 1 Gramm Wasserstoff zu Helium fusioniert wird, und das strahlt ab, Das ist ungefähr so viel, als wenn wir 21 Tonnen Kohle verbrennen müssten. 1 Gramm, also das könnt ihr kaum merken, 1 Gramm, wie wenig das wiegt. 1 Gramm Wasserstoff, das ist überall in der Luft um uns herum, überall ist das Wasserstoff. In dem Wasser ist Wasserstoff, voll Wasserstoff. Und 1 Gramm nimmt Gott, und wir brauchen 22 Tonnen Kohle. Das wäre was für unsere Heizung. Ne? Ich würde einmal da reinspucken, und das würde 10 Jahre lang brennen. Ja. Ja. Und ja. Aber leider können wir das nicht ganz so machen, sondern wir sind darauf angewiesen, dass wir das eben mit herkömmlichen Mitteln machen. Also das finde ich tatsächlich faszinierend. Da müssen wir sagen, Gott ist faszinierend. Oder wenn wir dann in dem Psalm lesen, du hast mich bereitet im Mutterleib. Und dann sehen wir, wie Gott uns gemacht hat. Da gibt es ja so wunderbare Fotos von Menschen, die eben dann so als kleine Embryos im Mutterbauch wachsen und schon ganz früh erkennbar sind als Menschen. Faszinierend, so etwas. Ich habe dann in einem Buch über Biologie nachgeschaut, eben so einem aus meiner Schulzeit, da stand etwas über das Blut. Das fand ich auch ganz interessant. Über das Blut, also ihr wisst ja, ihr schneidet euch, dann kommt da so ein bisschen Blut heraus, und unser Blut ist ja eine geniale Erfindung Gottes. Also erst einmal, wenn ich wieder an die Heizung denke, das Blut ist so eine Art Heizmaterial für uns. Nämlich, das ist hier genauso wie unsere Heizung, wir haben überall Röhren verlegt im Haus, nicht? Damit das warme Wasser überall herumkommt und das warm macht. Genauso sind ja auch die Adern in unserem Körper, sonst würden in einer kurzer Zeit uns draußen die Finger abfrieren. Woher kommt da die Wärme? Die kommt eben aus unserem Körperinneren, wird sie transportiert durch die Wärmeleitungen der Adern, und dann wärmen sich unsere Finger und unsere Arme und so weiter auf. Also so etwas. Sie sind dafür da, dass der Stoffwechsel transportiert wird, dass unsere Muskeln sich bewegen können, dass Atmung, dass Sauerstoff in alle Muskeln hineingebracht wird. Sie transportieren die kleinen Schutzkämpfer, nicht? Also die kleinen grauen Männchen, nein, die kleinen weißen Männchen, eben die weißen Blutkörperchen transportieren sie, um dann gegen Infektionen und so etwas zu kämpfen. Rote Blutkörperchen sind ungefähr 7,5 µ groß, also ziemlich klein sind sie. Und dann hat Gott die noch so konstruiert, dass die sich zusammendrücken können. Das fand ich ganz interessant. Also die sind so, ja, so ringförmig, und wenn sie jetzt in eine ganz kleine Blutbahn hineinkommt, dann kann man sie zusammendrücken, und dann flutschen sie da auch noch durch. Sonst würde das nämlich gar nicht funktionieren. Sonst würde das nicht funktionieren. Dann könntet ihr in dem Finger zum Beispiel kein Blut mehr haben, weil irgendwann wären die zu klein, diese Blutgefäße. Und dann müssen die sich zusammendrücken und können dann noch durch, damit sie auch noch Sauerstoff in diese entlegensten Dinge hineintransportieren können. In einem Kubikmillimeter. Also 1 Millimeter mal 1 Millimeter mal 1 Millimeter mal 1 Millimeter. In diesem 1 Kubikmillimeter sind 5 Millionen rote Blutkörperchen. Also wenn ihr euch mit dem Messer schneidet, da kommt so ein Tropfen drauf, nicht, das ist ungefähr so viel. 5 Millionen rote Blutkörperchen. Wenn wir all die Blutkörperchen zusammenzählen, die in unseren 5 Litern Blut im Körper sind, dann kommen wir auf 2500 Quadratmeter. Mit diesen 2500 Quadratmetern roten Blutkörperchen bekommen unsere Muskeln den Sauerstoff, den sie brauchen. Dadurch können wir uns bewegen und das alles läuft ab, ohne dass wir es merken. Einfach so nebenbei, ohne dass wir irgendetwas dafür tun können oder tun müssen. Ein rotes Blutkörperchen wird etwa 4 Monate alt. Am Tag müssen deshalb etwa 208 Milliarden neue Blutkörperchen produziert werden. 208 Milliarden neue pro Tag. Das heißt, während ihr hier sitzt, laufend werden neue rote Blutkörperchen produziert. Pro Sekunde sind das nämlich 2,5 Millionen. Also zack, 2,5. Und jetzt merkt ihr, das ist ja Wahnsinn. Wusstet ihr, dass das in eurem Körper abläuft, während ihr hier sitzt und meint nichts zu tun? Euer Körper hochaktiv ist dabei. Da müssen wir sagen, wir können staunen über die Größe Gottes, was er dort in uns ablaufen lässt, ohne dass wir die geringste Ahnung davon haben. Dann sind da die weißen Blutkörperchen auch noch in unserem Blut, ohne dass wir sie sehen. Unser Blut ist ja rot wegen den roten Blutkörperchen. Da sind etwa 7000 in jedem Kubikmillimeter. Die sind dafür da, dass unsere Krankheiten bekämpft werden, manchmal ohne, dass wir es vorher merken. Du schneidest dich, dann kommen schon kleine Viren und Bakterien hinein und du merkst es gar nicht, du bist nicht krank, weil sofort sind diese 7000 weißen Blutkörperchen, stürzen sich auf die Bakterien, fressen sie auf, bringen sie um und kommen dann irgendwo aus dem Körper wieder heraus. Oder da gibt es die kleinen Blutplättchen, die Thrombozyten in einem Kubikmillimeter, ich habe gedacht, das kann ja gar nicht sein, sind 500.000 davon. Also wenn ihr jetzt seht, was in diesem kleinen Kubikmillimeter schon drin ist, nicht? 5 Millionen rote, 500.000 Thrombozyten und die sind dafür da, dass überhaupt unser Blut gerinnt. Sonst würdet ihr schneiden und das würde alles rauslaufen, wie das bei einer normalen Heizung ja wäre, wenn du da ein Loch reinbohrst mit der Bohrmaschine, dann läuft das. Das geht nicht von selbst wieder zu, bis alles ausgelaufen ist. Bei uns hat das Gott noch viel genialer gemacht. Bei uns gibt es so eine Art Selbstverstopfungssystem. Das heißt, mit der Zeit, dann macht sich das selbst zu. Auch das fand ich genial. Gott hat das ganz genau geregelt. Nämlich, wenn du dich jetzt verletzt, du kannst es probieren, du kannst dir den Finger schneiden nachher, ungefähr, also in den ersten 20 Minuten ist es so, dann ziehen sich die Blutgefäße zusammen. Das heißt, von selbst hört es plötzlich auf zu bluten, sonst würde es immer weiter bluten. Das heißt, die Blutgefäße ziehen sich zusammen. Das kannst du selbst bei Leuten machen, die hauen sich den Finger ab und plötzlich den ganzen Finger und dann plötzlich zieht sich das auch nach einer Zeit zusammen, sonst würdest du ganz schnell sterben dabei. Nur bei ganz großen Blutgefäßen geht das nicht, aber bei kleineren geht das. Und dann, nach ungefähr 7 Minuten, bringen diese Thrombozyten, führen dazu, dass das Blut gerinnt und dass es dann zu ist. Und dann kann die Ader wieder weit werden und kann wieder alles durchbluten. Denn wenn sie sich auf Dauer zuziehen würde, würde dein Finger ja absterben, weil kein Blut mehr reinkommen würde. Also auch hier genau aufeinander abgestimmt, zeitlich auch aufeinander abgestimmt. Dass gerade so lange ziehen sich die Adern zu, bis die Thrombozyten das Blut verfestigen. Und da merken wir, wenn jemand nur einen ganz kleinen Defekt hat, nämlich ein bisschen zu wenig Thrombozyten, dann nennen wir den bluterkrank. Und was passiert bei dem? Da geht irgendwann nach 20 Minuten wieder auf und dann blutet es und irgendwann würde er dabei sterben, weil es zu lange dauert. Naja, es gibt sonst viele andere Sachen. Ich habe gelesen über die Enzyme, über die Hormone, die in unserem Körper wirken und es ist fantastisch zu sehen, wie viele Dinge unser alltägliches Leben bestimmen, ohne dass wir das Geringste davon merken. Wenn wir solche Sachen anschauen, dann kommt uns unsere Medizin ziemlich primitiv vor. Weil da müssen wir sagen, wenn wir Ärzte sehen, die mit ihren chemischen Keulen versuchen, unseren Körper zu unterstützen, das ist bei weitem nicht so fein, wie unser Körper das selbst tut. Sondern das ist so, als wenn du mit einem Vorschlaghammer eine Mücke erschlagen willst. So ähnlich ist das, wie die Medizin heute vorgeht. Also ziemlich brutal im Vergleich zu dem, wie Gott es tut. Und tut, ohne dass wir irgendetwas davon merken und ohne dass wir irgendetwas bezahlen müssen dafür. Faszination, Schöpfung, der Mensch. Jetzt nur einen kleinen Ausschnitt. Und Faszination, Schöpfung, auch die Tierwelt. Wir haben hier gelesen in dem Psalm 104, wie Gott die Tiere geschaffen hat. Wie er dafür sorgt, dass sie leben können. Und auch in der Tierwelt habe ich mich umgeschaut. Da war in einem anderen Buch über Biologie, wurde beschrieben, wie sieht das mit den Eiern aus. Vielleicht hat heute Morgen jemand ein Frühstücksei gegessen und dann hast du dir gedacht, naja, so Eier, die kommen ja aus der Fabrik. Nein, kommen sie nicht. Sie kommen eben von Hühnern oder Vögeln, anderen Vögeln. Und auch die hat Gott ganz genial konstruiert. Also erstmal seht ihr ja eine ziemlich dünne Schale, trotzdem ziemlich stabil. Wenn ihr euch die auf den Kopf schlagt, kann es da sogar eine Beule von geben. Die sind stabil. Die müssen auch stabil sein, denn wenn die irgendwo rumliegen und da so ein Küken tagelang, wochenlang drin ist, dann darf das ja nicht irgendwie plötzlich rausfallen. Das muss ja auch einen gewissen Druck aushalten. Dann ist es so, es hat eine harte Schale außen, es hat eine elastische Schale innen. Selbst wenn die Schale reißt, hält das Ganze noch. Wie durch einen Gummischlauch wird das Ganze innen zusammengehalten. Dann gibt es sogar noch eine kleine Luftkammer. Die wisst ihr vielleicht, das ist so eine kleine Blase. Die ist dafür da, wenn das Küken anfängt zu atmen, dass es einen ersten Atemzug tun kann, bevor es aus dem Gefängnis der Schale heraustut. Sonst würde es möglicherweise in seiner eigenen Schale ersticken. Dann ist es so, dass ringsherum auch lauter Eiweiß ist, von dem es erstmal wächst und frisst. Denn nur das Eigelb ist ja das, wohinter das Küken raus entsteht. Dann ist es so, das kleine Küken wäre viel zu schwach, um aus diesem Gefängnis auszubrechen. Also hat Gott ihm einen kleinen, Schnabel da, so einen Eizahn nennt man das, so eine Art Büchsenöffner auf den Schnabel drauf gemacht. Und mit dem kann es dagegen schlagen und dadurch kann es von innen, also genauso wie ihr, ihr nehmt mal den Löffel, zack, auf das Ei drauf, dann geht es kaputt, weil sonst, wenn ihr das anders versucht, geht das schlechter. Mit einem Schlag geht das besser und hier gibt es so einen kleinen Höcker, so wie ein Nashorn da oben drauf und damit dem schlägt es das durch und kommt hindurch. Oder ich habe dann etwas gelesen von elektrischen Fischen. Wusstet ihr, dass es so etwas gibt? Ja, es gibt welche, die könnten wir anschließen hier an unsere Lampen und die würden dann da anfangen zu glühen. Nicht? Immer so zack, zack, ein Stromschlag. Also ich habe von dem Nilhecht gelesen, bei dem geht das noch nicht. Der hat nur so 3 bis 10 Volt und kann das aber bis zu 1000 Mal in der Sekunde 3 bis 10 Volt abgeben. Also immerhin, so als eine Taschenlampe würde da schon genügen, nicht? Wenn wir den dort einsperren. Jetzt können wir sagen, wofür ist das? Manchmal ist es vielleicht nur Spielerei. Aber es ist manchmal auch so, dass Gott das macht, zum Beispiel die orten damit ihre Beute. Also die senden diese Strahlen aus und dann merken sie, das kommt zurück, reflektiert, so wie Ultraschall auch. Und dann merken sie, da ist Beute, bewegt sich so und so. Oder sie merken auch, sind ihre Kameraden noch da oder nicht, ringsherum. Dann gibt es den Zitteraal, das ist wahrscheinlich einer der Starkstromfische überhaupt. Der kann nämlich, man höre und staune, Stromschläge verteilen bis zu etwa 600 Volt. Ja, jetzt müsst ihr mal sehen, wenn ihr die Strickdose fasst, das ist ja schon genug, nicht? Wenn ihr da einen Schlag bekommt. Das sind aber nur mal 220 bis 230 Volt. Also wenn ihr so einen Zitteraal am Schwanz anfasst, dann könnt ihr noch wesentlich mehr anfangen zu zittern. Aber und die Stärke bei diesem Fisch sind ungefähr 1 Ampere. Also auch nicht so ganz ohne, nicht? 1 Ampere bei 600 Volt, das ist schon etwas. Und das kann er 3 bis 5 Mal in der Sekunde machen. In einer Sekunde. Ihr könntet also ohne Probleme jetzt 12 Glühbirnen von 40, 60 Watt daran anschließen und die würden dann anfangen zu brennen. Wenn ihr das könntet, also wenn wir jetzt ein Kabel da anschließen würde an den Fisch und das dann brennen lassen würden. Übrigens, das wäre ja eine Idee für die Grünen, nicht? Ökostrom aus dem Ökostrom aus dem Aquarium sozusagen. Nicht? Ökostrom aus dem Aquarium. Ja, und dann habe ich doch noch etwas gelesen von einem Anglerfisch. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Der sieht so ein bisschen wie ein Monster aus. Anglerfisch, der lebt in der Tiefsee, wo es ganz immer dunkel ist, immer dunkel. Aber der hat so an seiner Stirn so wie eine Angel, einen langen Faden, und an dem hängt eine Laterne, tatsächlich eine Laterne. Man kann sagen, Gott hat ja Humor und Fantasie, es ist kaum vorstellbar, und diese Laterne leuchtet, er produziert Strom und mit dem leuchtet diese Laterne dort und die hängt direkt vor seinem Maul. Das ist auch gleichzeitig sozusagen eine Art Köder, denn dann kommen die Fische in der Finsternis, der ist im Tiefsee, da sieht man ja nichts. Und wenn dann so ein Licht leuchtet, das ist nicht mal ganz weit, und dann kommen die kleinen Fische, die kommen zu dem Licht und dann macht er nur auf sein Maul auf, die schwimmen das weiter und zack, wieder zu, hat er so sein Fressen, ohne dass er viel suchen muss. Die kommen alle zu ihm schon, die Fische, nicht? Und wollen gefressen werden. Da merkt man auch hier, Gott hat geniale Überlegungen, geniale Techniken, von denen wir heute meistens noch weit entfernt sind. Oder ich habe da noch Dinge von dem Wal gelesen. Nicht? Also Wale gibt es ja sehr viele verschiedene. Ja, beispielsweise Wale, wusst ihr, dass die Aorta des Wals 50 Zentimeter etwa Durchmesser hat, also die Ader, nicht? So eine Ader von dem Fisch. Wahnsinn! Ich meine, der ist dann ja auch riesengroß, dieser Fisch. Man rechnet damit, der Blauwal ist dann ungefähr, ich glaube, 30, 40 Meter wird er lang, hat etwa ein Gewicht, irgendwo habe ich mir das auch aufgeschrieben, von 200 Tonnen, also ein bisschen schwerer als wir. Ja, und es gibt dann viele andere Sachen. Also wie viel der atmet, wie viel das kleine Walbaby da zu trinken bekommt. Ein Wahnsinn beispielsweise habe ich da gelesen, dieser Fisch, also pro Stunde nimmt dieser Wal 3,3 Kilo zu, dieses kleine Walbaby. Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt ein Baby und das fängt ihr an zu trinken und pro Stunde wird das 3 Kilo schwerer. Unvorstellbar für uns, aber Gott macht es. Und Gott hat auch noch dann die Milch des Wals genauso gemacht, dass es das auch möglich macht. Der Wal wird übrigens wie fast kein anderes Säugetier rückwärts geboren. Das heißt mit den Füßen zuerst, also mit den Füßen, nicht mit der Schwurflosse, nicht zuerst. Und das ist auch notwendig, weil ihr so ein Walbaby wird ja unter dem Wasser geboren. Ihr wisst aber, Wale sind ja Säugetiere, die brauchen Luft. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt geht eine Geburt, wie vielleicht eine Geburt auch bei Menschen. Dauert jetzt vielleicht 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, bis das Baby rausgekommen ist. Wenn jetzt der Kopf des Wals zuerst kommen würde, ja, dann würde das Baby die Lunge voll Wasser bekommen und würde sterben. Wäre vorbei. Hier hat Gott das genial gemacht, es wird umgekehrt geboren. Bis zum letzten Moment ist der Schnabel in der Mutter. Dann kommt es raus, dann kann es an die Luft raus und das erste Mal atmen. Und dann als Wal leben. Auch wie der Wal die Sauerstoff komprimiert in seinem Blut, sodass er beispielsweise eine Dreiviertelstunde unter Wasser sein kann. Und in dieser Dreiviertelstunde unter Wasser eine Leistung entwickelt von, was habe ich mir hier aufgeschrieben, von 800 Kilowatt, also wenn er da schwimmt. Also wenn ihr eure Autos seht, vielleicht ist das dann schwach dagegen, die meisten Autos haben nicht so viel Leistung dabei, PS sind das dann ja über 1000, verbringt er da und nur mit der Luft, die er dort einatmen kann, durch 10, 20 Luftzüge, dann macht er sein Blut voller Sauerstoff und seine Lunge voller Sauerstoff und dann kann er da bis in, der Pottwal, bis in eine Tiefe von 3.000, 4.000 Meter schwimmen. Da herrscht beispielsweise ein Druck von 1000 Kilo pro Quadratzentimeter auf den Körper. Wir würden da zermatscht werden, einfach so. Gott hat da ein Druckausgleichssystem für den Wal geschaffen, dass er doch da in ganz kurzer Zeit, also eine Dreiviertelstunde runter und wieder hoch, da hingehen kann und herumschwimmen. Und auch da sehen wir Faszination, Schöpfung, Faszination von unserem Gott. Und ich hoffe, dass diese wenigen Beispiele aus dem Universum, aus unserem Sonnensystem, aus der Schöpfung Gottes von uns als Menschen und der Tierwelt, dass wir da jetzt noch mehr Einzelheiten finden, um einfach zu sagen, Gott, du bist groß, du bist fantastisch, du bist der beste Ingenieur und Techniker und Erfinder aller Zeiten. Dass wir Gott auch in Details lügen können, so wie die Psalmen das hier tun, wo wir dann lesen, ja, du lässt die Wasser aus den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen hindurchfließen, dass die Tiere des Feldes trinken und dass das Wild seinen Durst lösche. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen, du feuchtest die Berge. Hier wird das Ökosystem genannt, der Kreislauf des Wassers. Wie der Kreislauf des Wassers wunderbar von Gott ausgedacht ist, damit die ganze Welt erhalten bleibt. Und so merken wir, die Psalmen sind voll, wo der Psalmdichter auch genau darauf versucht hinzuschauen, wie hat Gott die Welt geschaffen. Nicht nur, du hast sie einfach irgendwie geschaffen, sondern du hast sie wunderbar geschaffen. Und da können wir tatsächlich fasziniert sein. Ich möchte jetzt noch mit uns beten und dann werden wir eine kleine Pause haben. Lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir können tatsächlich fasziniert von dir sein. Wir können nachvollziehen, wie begeistert die Schreiber der Psalmen gewesen war von deiner Schöpfung und deinem Handeln. Aber heute müssen wir noch viel mehr fasziniert sein, weil wir die Schöpfung noch viel genauer kennen. Viele Dinge kennen, von denen damals ein Salomo und ein David gar keine Ahnung gehabt haben. Wir staunen über die Weite des Universums, über diese Unzahl von Sternen, von Planeten, von dieser riesigen Weite deiner Schöpfung. Wir wissen weder, wie du das gemacht hast, wie du es in Gang hältst, wie das möglich war, nur allein durch ein Wort in Entstehung gerufen zu werden. Aber wir wissen, du hast es gemacht. Und dafür danken wir dir, loben dich, wollen dir unser Staunen und unser Lob bekennen. Wir danken dir dafür, dass du die Versorgung hier auf der Erde mit der Sonne so wunderbar gelöst hast. Dass wir hier Energie im Überfluss haben, Wärme haben, da wo wir es brauchen und nicht in der Kälte des Universums erfrieren müssen. Dass es auch so funktioniert, dass die Sonne über tausende von Jahren kontinuierlich strahlt und nicht verlischt und irgendwann ausgeht und wir im Dunkeln sitzen. Wir danken dir dafür, dass du uns durch die Sterne und durch die Planeten Zeichen gibst, deiner Heilsgeschichte, wie der Stern von Bethlehem oder am Ende der Zeiten. Wir danken dir dafür, dass du unseren Körper vollkommen geschaffen hast. Dass das, zu dem wir nichts beigetragen haben, was wir nicht bezahlen können und was wir nicht selbst in Gang halten können, dass du alles bis ins Detail, bis in das kleinste Blutkörperchen, was sich jede Sekunde erneuert in unserem Körper, dass du das geschaffen hast. Dass du unseren Körper warm hältst, dass du unseren Körper gegen Infektionen schützt, dass du unseren Körper gesund erhältst. Du machst es, nicht wir. Und wenn nur ein kleines bisschen durcheinander kommt, dann merken wir das und fühlen uns unwohl. Aber du bist derjenige, der den Ausgleich schafft und der unseren Körper kennt und der wie kein Arzt das auch wieder in Ordnung bringen kann und uns gesund machen kann. Wir danken dir dafür. Wir danken dir auch über unsere Mitwelt, unsere Tierwelt, die wir beobachten können, die Pflanzenwelt. Und wenn wir da sehen und staunen, wie kreativ und vielfältig du Fische gemacht hast, Pflanzen gemacht hast, Blumen gemacht hast, Ameisen, Insekten oder andere Tiere gemacht hast, dann staunen wir darüber. Wenn wir sehen, mit welcher Technik sie ausgerüstet sind, dann merken wir können das heute noch lange nicht so machen. Trotz aller neuer Errungenschaften in Computertechnik und Nanotechnologie sind wir noch lange nicht so weit, wie du es bist. Und wir müssen dir sagen, du bist derjenige, auf den wir vertrauen. Du bist derjenige, dem wir zutrauen, die Welt zu retten und am Ende...